Schönen guten Morgen beim Kepler-Salon im Rahmen eines Sonntagmorgen im Mai. Schönes Wetter, viele Veranstaltungen auch gleichzeitig im Rahmen von Sonntagmorgen und überhaupt in der Stadt. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind zu diesem sehr, sehr spannenden und interessanten Vortrag. Ich bin heute die Gastgeberin im Kepler-Salon. Mein Name ist Tamara Schwarzmeier. Ich bin in der Projektentwicklung Berlins 2009 tätig. Zuständig für die Bereiche Migration, gemeinsam mit der Frau Susanne Puchberger, und für die Bereiche Community Building. Und ich habe heute die große Freude, einen sehr, sehr interessanten Gast hier begrüßen zu dürfen, und zwar Dr. Gerd Matthias Wegner, den ich gestern schon kennengelernt habe. Wir haben auch einen Samstagmorgen miteinander verbracht, und er hat mir über seine Tätigkeiten im Plural, muss ich betonen, erzählt. Gerd Matthias Wegner, ich glaube, es wäre gut, wenn Sie ein bisschen von sich selbst erzählen, dann im Anschluss ganz, ganz kurz Ihre Biografie, die Sie auch hier in diesem Heftchen finden. Das gibt es übrigens zu allen Kepler-Salon-Veranstaltungen, diese kleine Broschüre, die man dann auch sammeln kann und in einem Sammelband dann auch zu Hause in das Bücherregal stellen kann. Diese ist auch bei uns erhältlich. Wir sind heute hier anlässlich eines sehr schönen großen Linz 09 Projekts, das nennt sich Parade, das seit 2 Tagen bereits in der Stadt sehr zu spüren und zu hören ist und auch heute noch einmal den Abschluss finden wird am Pöstlingberg. Und der Herr Wegner hat eine wichtige Rolle auch in diesem Projekt, genauso wie der Herr Peter Kuttern, der Projektleiter und Initiator der Parade ist und vielleicht dann auch gerne noch kurz etwas darüber berichten möchte. Und Herr Wegner ist hier mit einer nepalesischen Gruppe, Musikergruppe, Trommler, Master Drummers, die er begleitet und auch selbst spielt hier. Das ist der eine Punkt, den ich heute ganz gerne ansprechen möchte. Und das andere ist natürlich das Thema des heutigen Kepler-Salons, die Stadt als Partitur. Musik im Stadtraum und Ritual. Bei den Nerva im Kathmandu-Tal. Wenn man sich dann die Einführung durchliest, gibt es viele, viele bezaubernde Worte, die man entschlüsseln muss für unseren Kulturkreis, denn nicht alles ist sofort für mitteleuropäische Verständnisse wirklich gegeben. Man fragt sich, wie ist denn das, wenn man durch die Stadt geht und man bringt Klang, man bringt Räume zum Klingen, was heißt das? Können wir in Mitteleuropa damit umgehen? Haben wir hier eine Tradition? Hatten wir eine Tradition? Wir hatten sie. Haben wir sie verloren? Und was bedeutet es, wenn man die Stadt bespielt und auch zum Schwingen bringt und sie aktiviert? Was bedeutet es, wenn man Rituale gemeinsam verfolgt? Was für eine Kraft gibt es in der Stadt und was für eine Kraft gibt es auch jetzt bei der Parade hier in Linz, wo viele, viele Musikgruppen hier sind. Es sind 8 Musikgruppen, die bestehen aus teilweise 2 Personen und bis zu 30 Personen, die sich aus den verschiedensten Kontinenten kommend hier treffen und die Stadt zum Klingen bringen. Ich habe jetzt vieles angesprochen. Ich würde sagen, Herr Wegner, Sie stellen sich ganz kurz selber vor. Sie haben das gestern sehr, sehr spannend auch gemacht, denn Ihr Lebenslauf ist beeindruckend auch für mich. Sie kommen aus den Naturwissenschaften ursprünglich und sind dann aufgrund einer Indienreise auch Ihrer Leidenschaft immer mehr gefolgt, nämlich der Musik, und sind heute Professor auch an der Freien Universität in Berlin für vergleichende Musikwissenschaft, aber auch an der Universität in Kathmandu. Und Sie sind sehr, sehr intensiv tätig, auch in dem Bereich der Erhaltung und der Weitergabe von traditionellen Musikstilen und Richtungen. Vielleicht in Ihren eigenen Worten eine kurze
Ja, aber das reicht ja vielleicht schon. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass Sie dieses Opfer auf sich nahmen, bei diesem wunderbaren Maiwetter hier zu kommen, um mir zuzuhören. Also ich bin ganz gerührt, Sie sagen. Also Sie haben das ja schon umrissen. Ich bin durch einen Zufall nach Südasien gekommen als junger Mensch und habe dann angefangen, eine Trommellehre zu machen bei einem indischen Meister in Bombay. Das handelt sich um die indische Konzerttrommel Tabla, nordindische Kunstmusiktradition. Und das habe ich, man wird sofort süchtig, also wenn man so einen guten Lehrer hat. Und ich habe dann eben 24 Jahre damit zugebracht. Ich wollte es unbedingt so lange lernen, wie es irgend ging. Und das, er starb 1995, also 24 Jahre konnte ich von ihm lernen. Und selbst ganz am Ende, es kamen immer neue Sachen noch. Es war unglaublich, was dieser Mensch hatte an Material und Können. Und als ich zu ihm kam, lebte bei ihm sein alter Lehrer, Ahmadjan Terakwa. Das ist in der indischen Musik ein Mensch wie Franz Liszt bei uns. Der gilt bis heute als der größte Tabla-Spieler. Und dieser alte Meister war 90 Jahre, als ich ihn kennenlernte. Er starb 96-jährig auf dem Weg nach Hause von einem Konzert. Und der wohnte dort. Und ich wusste natürlich, die hatten alle unglaublich Ehrfurcht vor diesem alten, großen Mann. Und ich war natürlich völlig naiv und konnte das gar nicht einschätzen damals. Aber ich kriegte Unterricht in der Gegenwart dieses Giganten. Und er segnete mich auch und so weiter. Also ich bin wirklich sehr dankbar für diese Erlebnisse. Und das hat mich einfach auf diese Spur gesetzt, in Indien und in Südasien überhaupt, mich weiter mit Trommeltraditionen auseinanderzusetzen. Die Gelegenheit ergab sich später, nach dem Abschluss des Studiums in Deutschland, Musikethnologie und so weiter, Indologie, dass ich also in Nepal in ein Forschungsprojekt der DFG reinrutschte. Das war ein Schwerpunktprogramm, das über 10 Jahre lief. Und wir waren 30 Forscher aus verschiedenen Ländern, die auch alle verschiedene Arbeitsgebiete hatten. Aber es war eine wunderbare Erfahrung, mit so vielen verschiedenen Forschern sich austauschen zu können die ganze Zeit. Und das ist einfach eine viel qualitätvollere Arbeitsgrundlage, als wenn man nur mit Musikethnologen zusammensitzt. Passiert es, also ich lernte im Rahmen dieses Projekts die ganzen Musiktraditionen Bhaktapurs selbst, die ganzen Trommeltraditionen selbst von 15 verschiedenen Lehrern. Und das fiel mir relativ leicht zu, weil ich einfach diese Ausbildung in Indien hatte. Und Teil dieser, also man lernt diese Sachen, damit man auftritt natürlich im Rahmen der Stadtrituale in der Stadt. Und das habe ich gemacht und man fällt also als Ausländer natürlich ein bisschen auf, wenn man da trommelt. Und dann kamen also nach und nach ganz viele Einheimische zu mir und wollten von mir lernen. Und plötzlich war ich dann Lehrer und musste auch diese Einweihungsrituale alle durchführen und mache das eben auch bis heute. Und daraus erwuchs dann ein Projekt, ich wollte Arbeitsplätze schaffen für Musiker, weil ich merkte irgendwann, die haben überhaupt keine Entlohnung, die spielen alle ohne Geld. Und natürlich sah ich auch diese Traditionen alle verschwinden. Nach und nach, der Wandel passiert in Nepal viel schneller als bei uns. Ich muss vorausschicken, also ich gehe gleich über zur Einführung in mein Thema. Nepal war bis 1951 lebendiges Mittelalter. Das Land war 100 Jahre abgeschottet vom Rest der Welt. Nicht mal der englische Botschafter durfte das Kathmandu Tal verlassen. Und sonst gab es keine Botschafter. Es gab eine einzige Schule im Land für die Prinzen, der Gewaltherrscher. Es gab, der Gebrauch des Rades war rituellen Zwecken vorbehalten, bis 1951. Also es werden Götter auf Festwagen durch die Stadt gerollt. Ne? Es gab keine Schiebkarren, wie in China, es gab nichts. Ne? Und dann wurde das Land geöffnet, plötzlich der Sprung vom Mittelalter, lebenden Mittelalter in die Neuzeit. Und das brachte natürlich einen so unglaublich rasanten Wandel mit sich, wie man sich das hier überhaupt nicht vorstellen kann. Und das hält bis heute an. Und natürlich, wenn man dort lebt, empfindet man diesen Wandel als unglaublich destruktiv. Denn von unserer Kultur kommt dorthin nur der Abfall. Das muss man leider so sagen. Und die Bevölkerungsexplosion Nepals, Sie wissen es vielleicht, Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es streitet sich um diesen Rang zusammen mit Somalia und Bangladesch. Und natürlich, diese Länder haben massive existenzielle Probleme. Und das führt natürlich zusammen mit diesem Wandel zu einem unglaublichen Kulturverlust. Also ich fand mich dann plötzlich in einer Situation, wo ich den Leuten einfach helfen wollte, einen Teil ihrer Kultur zu dokumentieren und zu bewahren, dass wenigstens eine kommende Generation, die mit den Errungenschaften der Vergangenheit ihre Zukunft gestalten möchte, Zugang noch hat zu diesem Material und zu diesem Wissen. Deshalb haben wir also ein Schallarchiv angelegt in Bhaktapur, wo nicht nur in Bhaktapur, man muss wegen der Erdbeben- und Feuergefahr natürlich diese ganzen Bände und so weiter auslagern und Kopien anfertigen in anderen Archiven. Also auch das ist passiert. Wir haben Kopien im Archiv in Berlin und in Delhi, sodass, wenn ein Erdbeben passiert, nicht alles verloren ist auf einmal. Ne? Also das ist meine Arbeit. Und jetzt möchte ich ein bisschen, wenn ich darf, über die Stadt berichten und was da passiert. Und dann werden wir Zeit haben zum Diskutieren. Ist das in Ordnung? Okay. Also Bhaktapur im Kathmandu-Tal gibt es drei Newa-Städte. Die Newa sind das Volk, das ursprünglich im Kathmandu-Tal lebte. Und es spricht eine, etwa 2000 Jahre, dieses Volk spricht eine tibeto-burmesische Sprache namens Newari. Und er lebte seine Blütezeit zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert, kurz vor der Französischen Revolution, wurde das Kathmandu-Tal von einem lokalen Napoleon aus den Bergen erobert mit seiner Armee, der eine ganz andere Sprache sprach. Und dann diese Sprache als Verwaltungssprache einführte. Und die Newa fühlen sich seitdem als unterdrücktes Volk. Sie sind heute in der Minderheit in Kathmandu-Tal. Es gibt etwa 500.000 Newa, die dort noch leben. Und die andere Hälfte der Newa lebt außerhalb des Tals verstreut. Nun, die Newa waren eine urbane Kultur. Sie haben diese drei Hauptstädte, Kathmandu, Bhaktapur und Patan, gegründet, die auf Newari ganz anders heißen, nämlich Jele und Kope in Newari. Sie sehen schon, die Sprachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Bhaktapur, Kope und so weiter. Es gibt im Kathmandu-Tal 13 newarische Dialekte, die so radikal unterschiedlich sind wie Wasser. Das heißt bei uns in Bhaktapur Na und in Kathmandu heißt es Lo und so weiter. Also selbst innerhalb des Tals, das so groß ist wie der Bodensee, und wo heute 3 Millionen Menschen leben, gibt es innerhalb dieser Kultur auch große Verständnisschwierigkeiten. Sie haben untereinander Kriege geführt, aber im Grunde wetteiferten diese Könige in der Ausstattung ihrer Residenzen mit Kunst, mit wunderbarer Architektur. Also die ganze Architektur, die wir heute als nepalische Architektur kennen, das ist im Grunde newarische Architektur. Musik, Kunst, Malerei und so weiter. In diesen Newa-Städten gibt es die komplexesten Kastensysteme in der ganzen Welt. In Bhaktapur haben wir 86 verschiedene Kasten, noch heute. Und es war, wenn man in ein Kastensystem geboren ist, heißt es nicht nur, man führt genau diesen Beruf, übt genau diesen Beruf aus, den der Vater hatte, sondern man wird an einem bestimmten Ort in der Stadt geboren und kann nicht umziehen, weil es definiert ist durch die Kaste, wie weit entfernt vom rituellen und Machtzentrum man entfernt lebt. Die niedrigen Kasten leben an der Peripherie und die Unberührbaren leben ganz draußen, außerhalb der Stadtmauern. Und die Minister und so weiter leben natürlich direkt am Hof. Also es ist definiert durch die Kaste, wo man lebt in der Stadt. Man kann nicht einfach irgendwo hinziehen oder konnte. Das hat sich natürlich geändert oder ist dabei, sich zu ändern. Die meisten Menschen in Bhaktapur sind Bauern bis heute, 70% der Bevölkerung. Es war wie bei uns im Mittelalter, die Menschen lebten innerhalb der Stadtmauern aus Sicherheitsbedürfnis und weil nur die Stadt rituell beschützt wird von den Göttern. Draußen ist das Chaos, draußen ist die Gefahr. Und außerdem muss man das Feld, das ist den fruchtbaren Boden vor Bebauung bewahren, damit man genügend ernten kann. Das hat sich völlig verändert, das ganze Kathmandu-Tal ist heute Bauland. Das war vor 100 Millionen Jahren ein fruchtbarer See, ein ausgelaufener See, und das ganze Tal war Seeboden und ist extrem fruchtbar. Wir haben 3 Ernten pro Jahr ohne Brache. Also das geht bis heute, ne? Der Boden bringt das her, aber es wird alles zugebaut jetzt. Ich überblicke jetzt einen Zeitraum von 27 Jahren. Als ich dahin kam, 82, war tatsächlich noch diese mittelalterliche Situation vorhanden. Bhaktapur liegt mehr an der Peripherie und deswegen passiert der Wandel etwas später, aber inzwischen sind wir umgeben von 130 Ziegelfabriken, die Stadt, und alles, die Bauern verkaufen ihr Land und geben das Geld aus und haben dann nichts mehr. Ne? Es wird also ein neues Proletariat geschaffen, auch bewusst von unserer Partei, die die Stadt regiert, eine ja, maoistische Partei, die, deren Ideal Nordkorea ist, ausgerechnet. Der Parteiführer erzählt den Leuten ständig, wie sauber es dort ist. Ne? Und wie schön. Aber die leben natürlich davon, dass sie ein Proletariat schaffen und das passt in ihre Ideologie und so weiter. Ganz furchtbar. Und die haben die absolute Mehrheit. Naja, Sie werden sehen, auf einem der Bilder sehen Sie nachher die Trommel als Parteisymbol. Das ist das Symbol dieser Partei. Das nur nebenbei. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Dias zeigen. Und die Stadt... Und noch ein Wort zur Musik, ganz kurz zur Einführung. Wir spielen bei den Prozessionen Invokationen, das heißt Anrufungen für die Götter in der Stadt. Und das muss man sich so vorstellen, man spielt ein Stück, das man nicht an beliebiger Stelle spielt, sondern direkt an dem Ort, wo die Götter sind, nämlich in den Schreinen, in den, am Wege, am Prozessionsweg. Das sind entweder Tempel oder es sind für die buddhistische Tradition Stupas. Oder es sind Löcher in den Wänden, Flugschneisen für die Götter und so weiter. Und diese Invokationen zu spielen, das ist wie das Wählen einer Telefonnummer. Wenn man richtig wählt, ist die Verbindung zur Quelle der Inspiration hergestellt. Das funktioniert wie beim Wählen. Ne? Aha, der Gott ist da. Und das spürt man beim Spielen. Das ist natürlich ein inneres Erleben. Und ich werde Ihnen jetzt mal unsere Telefonnummer verraten. Sie lautet... Tajin, 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 Ta, Tajin, 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 Ta, Tajin, Ta, Tajin, 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 Tata kutta kutta takata gun gunnang kutta takata kutta takata ta kutta kutta takata gun gunnang kutta takata kutta tak gunnang kutta tak gunnang kutta tak gun gun da gun tajima da gen ta kutta takata kutatakata kutatakata gun dangun nan kutatakata 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 gun dangun nan da gun na gun ta katanakata gun ta ta tajimata gena 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 nakata ta tajimata gena 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 nakata ta gena nakata ta gena nakata ta gen gen na gen tajimata gen ta gun ta ta gun gun ta ta tatakata nakata ta kutatakata gun gun ta ta gun gun ta ta tatakata nakata kutatakata ta tatakata nakata kutatakata ta ta gunnan tali di gunnan tali gunnan tatakata nakata tajin. Das wendet sich an den Musikgott Nasa Dior. Nasa Dior, Dior heißt Gott und Nasa heißt Magie, Charm. Und oder Englisch Charm, also Magic, im Sinne von Magic. Ich möchte noch Ihnen dieses Mandala zeigen. Es gibt für die, das mache ich, danke. Es gibt für die nivarischen Städte einen idealisierten Stadtplan. Den habe ich mal mitgebracht für Bhaktapur. Das ist also jetzt kein Kunstwerk, sondern ein Arbeitspapier. Können Sie das sehen oder scheint das Licht dadurch? Ich hoffe, das geht. Also Sie haben hier so in rhombischer Anordnung und Dreiecksanordnung einen Stadtplan, worauf die Hauptgötter, jetzt die Hindu-Götter, platziert sind. Das ist also ein Stadtplan, den die Leute im Kopf haben, während sie auf der Prozessionsroute bei den Festen durch die Stadt gehen und diese Götter besuchen. An jedem dieser Orte spielen wir, die Musiker, eine Invokation, um diese Schreine zu aktualisieren. Das heißt, die den Schreinen inhärente spirituelle Kraft zu aktualisieren. Das heißt, die Musik wird damit zum Bindeglied zwischen dem Reich der Götter und der Welt der Menschen. Also diese Telefonnummern erzeugen praktisch im Bewusstsein aller dieses Mandala. Und wir wandern hier herum. Sie sehen außen die Verbrennungsplätze und hier auch naturalistische Darstellung der Landschaft. Das ist von meinem Dach aus. Der Maler saß auf meinem Dach und hat dann hier den Himalaya gemalt und so weiter. Aber das drin ist basiert auf einem alten Modell. Und das gibt es für, auch für die anderen Städte im Kathmandu-Tal. Das ist unter anderem die Aufgabe der Musiker. Wir spielen natürlich nicht nur Invokationen, wir spielen auch Prozessionsmusik. Das heißt, wir spielen Musik, um die Menge anzufeuern, um sie in das, die richtige Stimmung zu versetzen. Leute springen vor die Trommeln, fangen an zu tanzen und so weiter bei den Festen. Ne? Aber sobald wir uns einem Schrein nähern oder einer Flugschneise des Musikgottes, wissen alle, jetzt ist der Ort. Und der Ort ist einfach gegeben durch die Stadt. durch die Steine im Straßenpflaster, die auf bestimmte Weise geformt sind, durch rituelle Gebäude und so weiter. Also der Stadtplan wird, der Stadtraum wird zur Partitur für uns, die uns genau zeigt, wo wir was zu spielen haben. Jetzt, ich trete mal ein bisschen beiseite. Hier haben Sie ein Bild, wie Bhaktapur 1927 aussah, vor 27 Jahren aussah. Sie sehen, alles ist auf den alten Stadtkern konzentriert. Inzwischen haben wir Vororte, die viel größer sind als der Stadtkern selbst. Das sind etwa 2 Kilometer, die man durchwandert, wenn man durch die ganze Stadt geht. Und Sie sehen gerade die Reisernte. Die Bauern trugen damals noch die Ernte nach Hause. Also der Reis wird hier gedroschen im Feld und dann nach Hause, das ist so eine Dreschmaschine, und dann nach Hause getragen. Jetzt fährt der Reis nach Hause mit Fahrrädern oder mit kleinen chinesischen Traktoren. Und dieses Feld, es ist alles zugebaut inzwischen leider. Das nächste Bild bitte. Das ist der Blick von meinem Dach. Sie sehen auf einem von den alten Tempelplätzen hier, das ist der Dattatreya-Tempel im Osten der Stadt. Weiter bitte. Und das ist der Haupttempel, der größte Tempel in Nepal. Der heißt Nyatapola-Tempel und liegt genau im Zentrum der Stadt. Bitte weiter. Und das ist an demselben Platz, dieser andere Tempel steht hier links. Und das ist das Neujahrsfest, das Mitte April stattfindet. Dieser Gott, der in diesem Tempel sitzt, Baidav, der kommt hier heraus an den Platz in diesem Gefährt. Das ist eben, was ich andeutete mit der rituellen Nutzung des Rades. Diese Festwagen, auf denen die Götter sitzen. Nicht nur die Götter, sondern auch der Priester. Hier sitzen sie. Sehen Sie den Priester sitzen, er muss mit da drauf sitzen. Das ganze Gefährt ist gebaut ohne Verwendung eines einzigen Nagels. Es ist alles ineinander gesteckt, damit es auch diese schreckliche Geschichte übersteht. Hier ist der Gott des Chaos an die Deichsel gebunden. Und die Menge zieht an beiden Seiten, an 4 Tauen jeweils. Es ist, die Ordnung der Stadt bricht bei diesem Fest auseinander und das Chaos regiert. Denn die Unterstadt kämpft gegen die Oberstadt. Und zwar wird an beiden Seiten gleichzeitig gezogen. Die Oberstadt, ich bin Oberstadt. Wir haben auch meistens gewonnen, weil ich mitgezogen habe natürlich. Und für das ist hier nach rechts geht es in die Unterstadt. Und das Ganze endet in einer gewaltigen Ziegelschlacht am Abend. Also alles diese jungen Männer, die lassen da ihre Aggressionen raus. Und das passiert aber nur bei diesem Anlass eben. Jeder weiß, also wer da hingehen möchte, geht da eben hin und lässt sich mit Ziegeln bewerfen. Und die anderen bleiben zu Hause. Ja, das nächste Bild bitte. Das ist Upatindra Mala, der vorletzte Mala-König, der also besonders, das war ein Musiker, der auch sehr viel komponiert hat, seine Lieder werden immer noch gesungen und er hat sehr viel für die Stadtrituale getan, hat Tempel gebaut und diese Biscuit-Jata mit dem Ziehen des Wagens, das hat er sich ausgedacht. Weiter bitte. Das ist die Trommel als Parteisymbol. Weiter bitte. Und das ist der Schrein unseres Musikgottes. Die Schreine der Musikgötter sind über die Stadt verteilt und man sieht heute noch, dass die Stadt ursprünglich aus kleinen Siedlungen zusammengewachsen ist, in deren Zentrum jeweils so ein Schrein des Musikgottes Nasadur steht. Und das sagt gleichzeitig sehr viel aus für die Wertschätzung dieses speziellen Gottes. Also der Gott der Musik und des Tanzes steht im Zentrum der Verehrung bei den Nevan. Das ist zwar der wichtigste Gott. Und im Zentrum der Verehrung steht nicht etwa ein Standbild, sondern es ist ein leeres Loch, durch welches die göttliche Kraft fließt, ungreifbar wie Musik. Und die göttliche Kraft fließt durch dieses Loch, so stellt man sich das dort vor. Und es gibt an der Rückseite dieses Schreins ebenso ein solches Loch und an dem nächsten Gebäude und an dem nächsten Gebäude und so weiter. Es ist wie eine Flugschneise durch die Stadt. Und viele von diesen Flugschneisen überkreuzen sich oder sind auf merkwürdige Weise verbunden. Wir haben das mal alles kartiert. Man sieht das etwas später. Darf ich nochmal das nächste Bild sehen? Ja, hier ist das Loch nochmal aus der Nähe. Also wenn man als Lehrer diese Studenten in den Kult dieses Nasadur einführt, dann lernt man diese ganzen Opfergaben da abzulegen, zu dekorieren und so weiter. Und die Musiker spielen, lernen dann ihre Stücke, der Gott wird transferiert in den Überraum und die Schüler verehren dort den Gott und bringen dann am Ende der Lehre den Gott wieder zurück. Dann wird das Loch verstopft mit einer essbaren Paste Und die Schüler spielen ihr gesamtes erlerntes Repertoire davor. Danach wird die Paste abgepflückt und jeder bekommt ein bisschen davon. Es ist sehr lecker, das ist Pressreis mit Joghurt. Und jeder bekommt davon ein bisschen und das ist der göttliche Segen in essbarer Form, den man also auf diese Weise aufnimmt und nach Hause trägt. Ja, das nächste Bild bitte. Das ist der Gott für die Fehler in der Musik, Heimatjo. Nasadjo ist der positive Aspekt, die Quelle der Inspiration. Heimatjo macht die Fehler. Deshalb müssen beide Götter verehrt werden und das ist besonders wichtig. Also der bekommt jungfräuliche Hühnchen oder Eier und Nasadjo bekommt Ziegenböcke und Hähne. Die Opfertiere müssen von den Schülern gestohlen werden. Ich musste auch mal einen Ziegenbock stehlen, das war ganz furchtbar. Aber also ich weiß nicht, ob Sie nevarische Ziegenböcke kennen. Sie stinken also wie die Pest. Und außerdem, es fällt das ziemlich auf, wenn man einen Ziegenbock stiehlt. Huhn ist ja einfach, man greift zu und geht dann so nach Hause. Weiter bitte. Das ist also eine Flugschneise irgendwo in der Straße, die uns auch zeigt, hier fliegt dieser Gott Heimat, ja, der Gott für die Fehler, fliegt da durch. Also spielen wir schnell lieber die Invokation, damit alles gut geht. Weiter bitte. Hier haben wir das mal kartiert. Also Sie sehen ganz viele Flugschneisen und Schreine. Geht es noch ein bisschen schärfer? Ja, das ist gut. Also manchmal erstrecken sie sich nur so weit. Aber es gibt auch einen, da geht die Flugschneise bis weit in die Berge hinein. Zwei Tageswanderungen weit in die Berge. Und da ist eine kleine Höhle, die auch die Musiker aus Bhaktapur besuchen, einmal im Leben, um diesen Kapilasnasa zu verehren. Ja, weiter bitte. Hier haben wir den Kapilasnasa. Das ist einfach ein im Pflaster, in das Straßenpflaster eingelassener spezieller Stein mit einem Loch. Und Sie sehen die ganzen Reiskörner, das sind, und die Reste von Blumen, die dort im Vorbeigehen abgelegt werden. Weiter bitte. Hier ein lotusförmiger Stein, der auch wieder sagt, hier ist eine Invokation zu spielen. Das finden Sie an fast jeder Straßenecke im Straßenpflaster. Also wieder der Hinweis auf die Partitur. Weiter bitte. Diese beiden Götter, der positive und der negative Aspekt des Musikgottes, sind auch in den Trommeln präsent. Und zwar ist das rechte Trommelfell, das ist der Trommelbauer, der verehrt gerade, nachdem er die Trommel fertig gebaut hat, die Götter in der Trommel mit einem kleinen Ritual. Rechts, also das höher klingende Fell, ist der positive Aspekt, das tiefere Fell ist der negative und die Musik entsteht aus dem Zusammenspiel beider Kräfte. Hier haben Sie nochmal, was ich eben beschrieben habe, das Ankleben dieser Paste, die Flugbahn verstellt und die dann diese göttliche Energie aufnimmt. Ja, weiter bitte. Das ist das Gesicht des Gottes, den dieser Ritualspezialist dort aufgemalt hat. Das ist also Nasadjo mit drei silbernen Augen. Weiter bitte. Und hier ist ein Blutopfer für den Gott der Fehler. Ein jungfräuliches Hühnchen. Weiter bitte. Und das ist der Ziegenbock für den anderen, für Nasadjo. Übrigens, unsere Musik. Das ist nicht meiner, nee. Meiner war auch weiß. Das ist bei einem anderen Opfer. Ich habe das so unzählige Male mitgemacht. Ich musste sie zum Glück nicht selbst schlachten. Also das ist, nur einmal musste ich stehlen. Aber Sie sehen, unsere Musiker, Sie haben es ja gesehen, wir haben also einen Punkt auf der Stirn und darüber einen schwarzen Strich. Diese Dochte, die auf dem Kopf des Ziegenbockes liegen, die verbrennen und darüber wird dann eine kleine Tonschale, so eine Tonschale gehalten und dieser Ruß wird aufgefangen. Das ist diese schwarze Linie von dem Blutopfer. Ne? Für den Musikgott. Weiter bitte. Der Strahl wird dann dekoriert mit dem aufgeblasenen Dünndarm des Opfertieres. Und wer Angst hat, nun öffentlich zu spielen von den Schülern, kann dem Gott ein rohes Ei opfern. Das heißt, opfern heißt, es wird einfach in die Richtung geworfen und zerplatzt. Und dann zerplatzt auch diese Angst. Und es geht alles gut. Weiter bitte. Das ist der Abschluss einer Trommellehre von einer DAFA-Gruppe, also Gesangsgruppe mit Trommelbegleitung. Die Trommelschüler tragen alle Turbane und werden gleich eine Prozession durch das Stadtviertel machen. genau im Zentrum sehen Sie auch den Musikgott. Sie spielen und hier ist diese verstopfte Flugschneise. Weiter bitte. Das ist eine Dimmelgruppe, die jetzt durch die Stadt geht. Also Bauern spielen solche Prozessionstrommel, die Sie jetzt auch in Linz hören können dieser Tage. Weiter bitte. Das ist Mandala, das habe ich schon erklärt. Bitte weiter. Und hier haben Sie eine buddhistische Prozessionsgruppe. Bhaktapur liegt in einer Kontaktzone zwischen beiden Religionen, Hinduismus und Buddhismus. Und Sie haben etwa 8% der Bevölkerung Buddhisten, die im buddhistischen Prozessionsmonat Gula im Juli, August einen Monat jeden Morgen viele Stunden durch die Stadt ziehen und für alle buddhistischen Monumente entsprechende Invokationen spielen, aber mit ganz anderen Instrumenten. Die haben Hörner und Trommeln und so weiter und Trompeten. Und was hier trocknet, sind übrigens Chilischoten. Das ist im September. Bhaktapur, das kennen Sie ja aus Tintin in, nee, wie heißt das auf Deutsch? Tintin in Tibet. Tim und Struppi heißt es auf Deutsch. Ja, ja. Und es gibt ein Band, Tintin in Tibet, in der englischen Übersetzung. Und der spielt auf der ersten Seite, sehen Sie Captain Haddock. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Und der sammelt in Bhaktapur tatsächlich, man kann den Ort identifizieren in diesem Comic. Er sammelt eine Chilischote auf, beißt drauf und explodiert. Bhaktapur exportiert also Chilis nach Indien, ne? Weil die in Bhaktapur noch schärfer sind. Bitte weiter. Da sehen Sie diese buddhistischen Ölpresser, wie sie also für dieses buddhistische Monument eine Invokation spielen. Sie tuten eigentlich nur. Es sind nämlich auch kleine Jungs hier, die Hörner spielen. Die klingen tiefer. Das sind Büffelhörner und das sind Ziegenhörner. Und die, sie spielen also und auch rhythmisch versetzt und so weiter. Das ist jedenfalls das, was man hört. Aber was in deren Kopf sich abspielt, ist ganz was anderes. Sie spielen nämlich buddhistische Mantras. Ich werde das nachher im Film kurz demonstrieren, in einer Filmszene. Weiter bitte. Das ist das Ende der Prozession. Eine spezielle Trommel, die auch, also es ist eine ganz lange Kette von Musikern, 60 verschiedene Musiker, und innerhalb dieser Kette sind drei verschiedene Ensembles, die jeweils, wenn sie genau da vorbeigehen, ihre Invokationen spielen. Das heißt, das gesamte akustische Resultat ist ein totales musikalisches Chaos, von uns aus verstanden. Oh, Entschuldigung. Das macht natürlich nur Sinn, weil die Musik auf die Lokalität, genau auf diesen Schrein bezogen ist, ne? Aber wenn das alles gleichzeitig erklingt, erklingt das alles durcheinander. Ne? Es gibt in der Sprache kein Wort für stören. Es ist ein europäisches Konzept. Es wird akzeptiert, dass alles gleichzeitig passiert und alles, es ist in Ordnung, dass alles gleichzeitig passiert. Ne? Wir haben ja nun gewaltige Probleme, wenn alles gleichzeitig passiert. Also wir, ich meine uns Europäer. Und entsprechend benutzt man in Nepali das Wort disturb garne. Also das englische Wort disturb im Zusammenhang mit Europäern, die spezielle Probleme haben. Aber die Newa haben keine Probleme mit disturb, deswegen gibt es kein Wort dafür. Bitte weiter. Diese Buddhisten spielen also einen Monat diese Prozessionsmusik und es geht aus von einem rituellen Zentrum, einem Privathaus, das umfunktioniert wird in eine Art Ritualhaus. Es werden an vier Orten, besonderen Orten, wird Wasser gesammelt. Diese Orte sind wieder auf buddhistische Tempel bezogen. Es wird ein Mandala errichtet. Durch dieses Wasser, also in dem Ritualraum, wird ein Mandala auf den Boden gestreut. Dann werden da vier Wassertöpfe hingestellt und dann wird da drauf ein großes Mandala noch gezeichnet. Dann geht die Gruppe jeden Morgen um dieses Gebäude in der nächsten Nachbarschaft herum, besucht die ganzen buddhistischen Orte in der Gegend. Das ist der erste Kreis um dieses Mandala herum. Dann besuchen sie die Ashtamatrika, die Muttergöttinnen, die am Rand an der Peripherie der Stadt liegen. Das ist der zweite Kreis des Mandala. Dann besuchen sie buddhistische Schreine, die zum Teil außerhalb des Kathmandu-Tals liegen. Also es wird durch die Prozession ein Mandala errichtet. Ein buddhistisches Mandala jetzt, das sich hiervon unterscheidet. Weiter bitte. Das sind Ölpresser beim Spielen dieser Hörner. Weiter. So sehen die werden die manchmal geschnitzt als Drachen. Weiter bitte. Hier ein Kind mit ein Büffelhorn und ein Ziegenhorn. Weiter. Das ist die tägliche Route. Also das Ritualhaus liegt hier und man beginnt am Schrein des Musikgottes, geht dann hier rum und überall, wo sie diese Punkte haben und diese Schreine, werden Invokationen gespielt. Dadurch wird das Mandala errichtet. Weiter bitte. Es gibt noch eine andere Art, ja, das ist die tägliche Route. Wir haben drei solche Gruppen in der Stadt. Die eine geht hier rum, die andere macht diesen Weg, die dritte macht diese Route. Also das ist das Mandala um ihre eigenen, ja. Und weiter bitte. Das ist jetzt eine andere buddhistische Gruppe, das sind die hochkastigen, wenn man Kasten sagt im Zusammenhang mit Buddhismus, das geht eigentlich nicht, weil Buddha ja den Buddhismus bekämpft, das ist aber jetzt 2500 Jahre später. Ne? Also das sind die hochkastigen Gold- und Silberschmiede, die hier zusammen mit Schneidermusikern spielen, das sind ursprünglich die Stadtpfeifer Bhaktapurs gewesen, die Schneider und Stadtpfeifer, man hat einen Doppelberuf. Und die spielen jetzt nicht mehr traditionelle nivarische Instrumente, Kegel, Oboen, sondern sie spielen Klarinette und Trompete, spielen aber die alten Melodien und begleiten damit dieses Trommelensemble. Dieses Ensemble besteht aus zwei verschiedenen Trommelensemble. Das eine spielt das Prozessionspattern und das andere wartet, bis der Schrein kommt, dann legen sie los mit der Invokation, wieder gleichzeitig zwei ganz verschiedene musikalische Strukturen, die sich überlagern. Kein Stören, sondern es macht Sinn, weil wir jetzt an einem Schrein vorbeigehen. Weiter bitte. Und hier ist der Besuch der Orte, die also zum Teil außerhalb des Kathmandu-Tals liegen. Das sind die Ashtamatika an der Peripherie der Stadt und die Prozessionswege. Weiter bitte. Das sind die täglichen Prozessionen dieser Goldschmiede, die durch die ganze Stadt gehen und die Hauptklöster und buddhistischen Schreine bespielen. Also diese Punkte sind jeweils die Orte der Invokationen. Weiter bitte. Das ist, was die Frauen dort machen. Sie treffen sich in diesem Raum. Hier sehen Sie einen buddhistischen Priester, der es überwacht. Die Frauen bereiten aus geweihtem Lehm ganz kleine Buddha-Symbole. Das sind in Stupa-Form. Die müssen in eine Form gepresst werden und dann kommt auch ein Reiskorn dazu, womit sie belebt werden. Und sie stellen in diesem Monat 250.000 Stück her in diesem Raum, die dann in einer abschließenden Prozession am Ende des Monats, bei einer bestimmten Mondphase, nämlich Neumond, in einen Fluss versenkt werden, und zwar an dem Zusammenfluss zweier Flüsse, genau an der Stelle, wo der Naga wohnt im Fluss. Naga sind schlangenartige Fruchtbarkeitsgötter, die Flüsse und Gewässer beschützen. Und dort werden diese Stupas versenkt. Sie sehen also eine Überlagerung von buddhistischen und hinduistischen Elementen. Bitte noch. Das war das Letzte? Nee. Ach, hier sehen Sie diese 250.000 Miniaturstupas, die dann zum Fluss getragen werden. Das ist das Letzte? Vielen Dank. Jetzt können Sie den Film kurz zeigen, diese erste Filmszene. Ich wollte Ihnen nur ein paar Sekunden, und damit werde ich dann auch schließen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Prozessionsmonat. Am Anfang sehen Sie ein Goldschmiede-Ensemble, das über den Hauptplatz geht und dann an einem buddhistischen Stupa vorbei. Und danach kommen die Ölpresse und spielen ihre Invokationen. Ich werde mal zurücktreten. Der Film ist von 87. Das war etwa der Beginn des Videozeitalters, also es war ganz neu, dass U-Matic-Kameras damals in Nepal zur Verfügung standen. Die Zeit des Drachensteigens.
Bhaktapur, die nevarische Bauernstadt im Tal von Kathmandu. In der Regenzeit liegt der Monat Gula, Prozessionsmonat der Buddhisten. Am Neumond endet das Jahr des schrecklichen Kali-Yuga-Weltzeitalters, in dem die Menschheit und die ganze Schöpfung zugrunde gehen wird. Die buddhistischen Gruppen, hier sind es die Gold- und Silberschmiede, suchen vorher durch fromme Handlungen Verdienst zu erwerben. Die Männer ziehen jeden Morgen mit ihrer Gulabhaja-Musik durch die Stadt und besuchen die buddhistischen Heiligtümer, wo sie Signale für die Götter spielen.
Prozessionspattern. Jetzt kommt gleich die zweite Gruppe und legt los mit der Invokation. Diese Bauten erfolgt immer im Uhrzeigersinn.
Die Ölpresser versammeln sich am Schrein des Nasadhyor, des nevarischen Musikgottes. Bevor die Prozession beginnt, erhält Nasadhyor Gaben und ein musikalisches Opfer.
Der Köter darf die Opfergaben sofort fressen. Das ist das erste Opfer. Dreimaliger Beckenschlag. Jede Instrumentengruppe spielt ein musikalisches Opfer, bevor die Prozession beginnt. Damit wollte ich Ihnen zeigen, wie die Musik dort in die Stadtrituale eingebunden ist. Und ich wollte noch kurz bemerken, ich hatte die Gelegenheit, am 1. Mai eine entsprechende Prozession hier durch die Stadt zu sehen. Also wo es war wie ein Fenster in der Zeit, wo plötzlich Trommelgruppen spielten, also wo die Frauen versuchten, also wie so militante Maschinen durch die Stadt zu marschieren und also ganz eigenartig. Und es ging in erster Linie um Selbstdarstellung, glaube ich, bei diesen Gruppen hier in Linz. Also es war kein Bezug erkennbar zu irgendetwas anderem. Man könnte doch vielleicht auch diese Gruppen an Orte der Besinnung schicken, sodass das Ganze einen aktuelleren Bezug erhält vielleicht. Ne? Naja, wir versuchen mit unserer Gruppe jetzt natürlich Wir spielen auch unsere Invokationen für den Musikgott hier in dieser Stadt, diese 3 Tage, und versuchen also diese Orte, an denen wir spielen, mit entsprechendem Leben zu erfüllen. In Nepal geht es, wie gesagt, darum, dass der ganze Stadtraum gleichzeitig die Welt der Götter darstellt und einfach ist. Ne? Das heißt, die Musik hat eine Funktion, diese Transzendenz bei den, im Bewusstsein der Leute herzustellen. Nun kann man natürlich nicht solche Praktiken einfach direkt übertragen in eine andere Kultur und so weiter, aber wir können vielleicht lernen und sehen, vielleicht wird uns klarer, was wir verloren haben bei uns. Ne? Denn besonders in Deutschland, also in Mitteleuropa, werden Stadträume oft als leblos und eigentlich hier auch vielleicht diese Bahnhofregion am nachts und am Wochenende als ziemlich tot empfunden. Während man in Bhaktapur das Gefühl hat, einer extremen Geborgenheit in einem so von den Göttern beschützten Stadtraum. Alle fühlen sich wirklich wohl, obgleich es von außen aussieht vielleicht wie ein Slum, aber es ist wirklich diese Geborgenheit, das ist ganz frappierend, wenn man diese Stadt betritt. Ja, vielleicht beende ich meinen Vortrag, dass wir Gelegenheit haben zu einer Diskussion und zu Fragen, wenn. Denn es sind viele Sachen, die Ihnen völlig neu sind und Sie haben, müssen sicher Fragen stellen. Ich setze mich mal da vorne hin, da können wir uns sehen. Danke.
Vielen Dank, Herr Wegner, für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich denke, es sind wahrscheinlich einige Fragen da. Ich würde gerne das Publikum auch bitten, die Fragen zu stellen. Ja, bitte. Es gibt auch ein Mikrofon.
Was ich gern wissen möchte, Sie haben gesagt, es wird irrsinnig viel dazu gebaut heute.
Ja.
Städte. Wird da auch noch Rücksicht genommen? Werden da auch neue so Löcher oder irgendetwas gebaut oder gar nichts mehr?
Nur privat. Also wenn Leute einen Tempel bauen wollen, dann machen sie das auf ihrem privaten Grund. Das Problem ist, die Stadtplanung, sobald sie überhaupt existiert, wird von der Partei gesteuert. Und da gibt es nicht mal Platz für Spielplätze oder so. Es gibt gar keinen Platz. Weil sie das Bauland billig kaufen von den Bauern und es teuer verkaufen nach Einführung einer sogenannten Infrastruktur. Das ist nur, da ist nicht mal Abwasser und so weiter, sondern sie machen, zeichnen einfach ein Schachbrett und das ist dann der neue Stadtraum. Diese Leute sind einfach gut in Organisieren von Demonstrationen und sowas, aber sie haben keine Ahnung, wie man eine Stadt verwaltet oder wie man sie plant, ne? Also Planung gibt es da leider überhaupt nicht. Das ist eine Tragödie. Also diese Kultur ist damit am Ende. Ne? Im alten Stadtzentrum läuft das aber nach wie vor.
Die Veranstaltungen werden aufgezeichnet im Kepler-Salon, deswegen sprechen wir ins Mikrofon, weil man das dann auch abrufen kann auf der Website.
Wird versucht, das der Jugend weiterzugeben? Denn ich glaube, wenn das in den neuen Vierteln ja überhaupt nicht mehr geplant ist, stirbt es auch in der Innenstadt.
Ja, deswegen, das stimmt. Also es waren im Grunde diese bestehenden Musikgruppen. Es gibt nicht nur Prozessionsgruppen, es gibt auch Gruppen, die an den Tempeln selbst spielen, die dort sitzen und spielen abends und morgens. Und diese Gruppen waren eigentlich immer selbst verantwortlich für das Weitergeben. Sie bekamen ursprünglich, als die Gruppen gegründet wurden, von den Stiftern, von den Mallakönigen, ein Stück Land. Und dieses Land wurde von Bauern bebaut und 50% der Ernte wurde an die Gruppe gegeben. 50% durften die Bauern behalten. Und mit diesem Kapital, mit dem Reis, wurde das Lampenöl gekauft, das Brennen, es müssen Öllampen brennen, dann müssen die Manuskripte immer wieder geschrieben werden, Instrumente müssen repariert werden, das Gebäude, in dem die Instrumente aufbewahrt werden, muss neu gedeckt werden und so weiter. Also es gibt Ausgaben und einmal im Jahr hat die Gruppe ein Festessen. Aber jetzt wurde das ganze Land in den 60er Jahren enteignet vom König und das hieß damals Landreform. Das ganze Gruppenland, es handelt sich nicht nur um die Förderung von Musikgruppen, sondern um alle Rituale im Kathmandu-Tal, um die ganzen Tempel, die Instandhaltung von Tempeln und so weiter. Das ist alles, die ganze finanzielle Basis hat der Staat gestohlen. Das ist weg. Und deshalb sind die Gruppen jetzt allein und haben natürlich nicht die Finanzen, sowas zu regeln. Das ist die große Tragödie. Also deswegen bricht es, das ist der Hauptgrund, weshalb es da zusammenbricht. Und viele von diesen Gruppen, wir haben über 220 Musikgruppen in der Stadt, sind damit beschäftigt, also wenigstens während der Hauptrituale noch zu spielen. Und versuchen natürlich, der nächsten Generation das weiterzugeben. Ich habe sie mal gefragt, Leute, macht euch das eigentlich Spaß, was ihr da macht, dieses Musizieren? Und sie sagten, ja, als wir jünger waren, hat es uns sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt machen wir das einfach, weil wir wissen, uns wurde sowas Wertvolles übergeben. Und wir müssen das weitergeben, aus dem Grunde. Also sie versuchen, die Jugend damit einzubeziehen. Aber die Jugend hat natürlich ganz andere Ideale. Wir haben seit 15 Jahren Fernsehen. MTV läuft 24 Stunden am Tag, diese Popsender. Und die indische Filmindustrie dominiert also die Jugend total, die Ideale der Jugend, ne? Das Hindi-Filme. Und deswegen ist es sehr schwierig, die Jugend mit einzubinden. Aber wir haben in unserer Gruppe also junge Leute dabei, die sich dafür interessieren. Und es ist nicht nur junge Leute, sondern es ist auch die erste Frau, die habe ich unterrichtet. Es gab das nicht, dass Frauen am Musikleben beteiligt waren, als ich kam. Das war früher anders. Ich habe also aus einem Manuskript aus dem 17. Jahrhundert zeigt, also Miniaturmalereien, wo Frauen am Musikleben beteiligt sind. Aber jetzt keine einzige Frau, als ich kam. Und dann war es so, als ich machte eine Musiklehre für eine Gruppe von jungen Männern in dem Haus und dieses Mädchen überraschte mich, als ich einmal zu früh kam, dadurch, dass sie dieses Rommel spielte. Sie hatte alles aus der Küche mitgehört und spielte besser als die Jungs. Und dann habe ich gesagt, unbedingt mitspielen, und die Eltern waren glücklicherweise einverstanden. Und das war für die Frauen in Bhaktapur eine Sensation. Ist das wirklich ein Mädchen, das da spielt? Und dann kam plötzlich ihre ganze Mädchenklasse und die wollten alle von ihr lernen. Und so weiter. Also jetzt sieht man das ganz häufig. Das war 1995. Ja, 95, als sie zum ersten Mal öffentlich auftrat. Das ist Indira, die hier mitspielt bei uns, ne? Aber ihre Schwester war auch öfter auf Tournee, die ist eine sehr gute Tänzerin. Und es hat inzwischen Schule gemacht. Also man sieht das heute sehr häufig, dass junge Frauen da mitspielen, die sich natürlich dann stark fühlen, ne? Wir können das auch. Und uns macht das auch Spaß, nicht nur den Jungs, ne? Also da bin ich richtig stolz drauf.
Von der Regierungsseite kommt überhaupt nichts.
Da kommt nichts. Die haben erstmal, es ist eine andere Ethnie und dann haben sie auch kein Interesse an sowas.
Und das Königshaus existiert ja nicht mehr.
Nein. Ich meine, es gibt sie noch, aber sie leben als Privatiers. Immer noch die reichste Familie im Land natürlich.
Was mich noch interessieren würde, diese irrsinnige Vielfalt der Sprachen. Ist das daraus entstanden, weil eben, wie Sie gesagt haben, diese Kasten so abgeschlossen waren und sich nicht vermischt haben? Oder wie erklärt man sich, dass es doch auf relativ kleinem Raum so viele Sprachen
gibt? Ja, das sind nicht die Kasten, die Sprachen, es ist ja eine Ethnie, die Newa, aber wir haben 36 Sprachen im Land und wir haben entsprechend viele Ethnien, ethnische Gruppen, die natürlich alle in, sind die Südhänge des Himalaya. Und diese Täler ziehen sich alle von Norden nach Süden. Ne? Und deshalb ist Kommunikation also schwierig, wegen der ganzen gewaltigen Flüsse, Gletscherflüsse, die herunterkommen. Das sind also isolierte Landesteile. Und dann sind nach und nach also Volksgruppen aus Tibet eingewandert, zu verschiedenen Zeiten. Die Sherpas zum Beispiel, die nur 0,5% der Bevölkerung Nepals ausmachen, die alle im Mount Everest-Gebiet leben. Die stammen alle von 6 Familien ab, die vor 300 Jahren eingewandert sind aus Ost-Tibet. Oder andere Gruppen sind aus Indien vertrieben worden vor 1000 Jahren, als die Muslime einfielen in Nordindien. Zum Beispiel diese Stadtpfeifer, die haben ihre Clan-Götter immer noch in Gujarat, das ist im äußersten Nordwesten Indiens. Ne? Und haben ihre Instrumente von da mitgebracht, diese Kegel-Ubonen und so weiter. Also im Kathmandu-Tal kommt einfach sehr viel zusammen. Das hat auch zu dieser Kastenvielfalt beigetragen. Ne? Aber in Gesamt-Nepal ist es unglaublich, was es da für Sprachen gibt. Wir hatten damals in unserem Projekt einen Sprachwissenschaftler, der hat an einem Ort in Taplejung im Osten Nepals 12 verschiedene Sprachen festgestellt, die dort in einem Bazar, also ein winziger Ort, und das ist nach unseren Maßstäben ein kleines Dorf, ne, wo 12 verschiedene Sprachen, nicht Dialekte, Sprachen gesprochen wurden.
Also, die leben dort, die, nicht von irgendwoher.
Nein, die leben dort. Das sind die sogenannten Kiranti-Sprachen.
Ja,
sowas wie Chöre, so in unserem Sinne, oder
Nun singen die gar nicht in Harmonien, sondern es gibt Musikgruppen, also wo ganz viele Menschen zusammen singen. Das ist sogar ganz, ganz üblich. Also diese Bauern, sie sehen das abends an Tempeln, wo sie singen. In den Filmen war jetzt nur Instrumentalmusik zu sehen, aber natürlich gibt es auch Vokalmusik jede Menge. Und die singen dann einstimmig oder parallel. Nun gibt es in der Kultur keinen Bordun. Es gibt also keinen fixierten Grundton. Das heißt, jeder singt in seiner persönlichen Lage. Und es ist wie bei uns, wenn Kinder singen in einem Chor zuerst. Ne? Dann irgendjemand setzt sich dann durch. Die fangen alle in ihrer eigenen Lage an zu singen. Und irgendwann pendelt sich das ein auf ein. Und so ähnlich hört sich das dann an. Also für unsere Ohren natürlich sehr fremd. Und auch diese Oboen, die Kegeloboen, die dann spielen, die, sagen wir mal, sie umspielen eine Melodie und daraus entsteht dann eher ein Melodie-Cluster. Ne? Also nicht eine präzise Melodie, sondern jeder Musiker hat Freiraum, seine eigenen Verzierungen anzubringen und so weiter und umspielt also die gedachte Melodie. Ne?
Das kann man dann eigentlich nicht, wie sagen wir, haben Noten, wo man das weiter irgendwie aufschreiben kann, das eigentlich dann nicht.
Es ist eine orale Musiktradition, es wird nichts notiert, bis auf die Texte. Die Gesangsbücher, von denen ich sprach, das sind Texte. Und da steht nur, nach dem Text eines Liedes steht nur, welches Melodiemodell das ist, welcher Raga oder welcher Tala, also welches Metrum gespielt wird, ne? Aber mehr nicht. Die ganzen Trommelsilben und so weiter, das lernt man alles auswendig und auch wie die Melodie gesungen wird. Ne? Und wenn man die Melodie transkribiert, also jetzt Musikethnologen, wenn man das nur aufschreibt und so weiter, sind das wirklich sehr schöne Melodien. Aber wenn man das hört, wie alle durcheinander singen, ist das eher befremdlich zuerst. Ne? Man hört sich ein.
Was mich, kann man, das ist ein Alpenland, ein Bergland.
Himalaya,
man,
ja.
Ja, ja. Kann man irgendwie Parallelen ziehen zwischen den Bergvölkern in irgendeiner Vokalform oder dass man sagt, ja, die machen das auch so ähnlich oder ist das doch ganz, ganz was anderes?
Vokalform, ich denke eher, man kann die Parallelen ziehen. Wir hatten ja gestern dieses wunderbare Schweizer Ensemble, gestern und vorgestern, also eine moderne Abwandlung von Alphörnern spielte. Wir haben ja, Sie haben vielleicht mal in Filmen gesehen, diese riesigen tibetischen Hörner, also das sind, sehen aus wie Trompeten, sind gestreckt, aber sie gehören, also in der Musikwissenschaft sagt man, das sind Hörner, weil die sich konisch verbreitern. Ne? Und die sind auch bis 3,5 Meter lang und sind also sehr eindrucksvoll. Die werden natürlich anders gespielt. Im Buddhismus, also tibetischen Buddhismus ist wichtig, also besonders tiefe Töne durch Entspannung zu erzeugen. Und man spielt dann wie ein Kind, das so macht mit den Lippen. Ne? Und dadurch erreicht man diese ganz, ganz tiefen und obertonreichen Klänge. Hm. Und es gibt also entsprechende Langhörner oder Langtrompeten auch in der nepalischen Kultur. Und was die Bergvölker noch verbindet, ist natürlich die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft. Das ist ganz auffallend, überall in der Welt. Die Bergvölker sind sehr freundlich, weil man einfach sich gegenseitig stützen muss. Ne? Bei den Sherpas ist es ja so unglaublich ausgeprägt, es ist ja geradezu sprichwörtlich. Deswegen sind sie ja so beliebt als Bergführer und Helfer bei den Bergsteigern, weil sie einfach sie sehen alles, wo geholfen werden muss, schon bevor wir überhaupt dran denken. Ne? Haben sie das Problem schon gelöst? Das ist ganz frappierend. Also wenn man unsere Jugendlichen dazu bringt, so im Haushalt zu helfen oder so, die haben das da schon längst erledigt. Ne? Das ist unglaublich.
Gibt es noch Fragen?
Darf ich noch mal was zur Religion fragen? Wir haben ja jetzt gelernt, dass es hier in Hinduisten und Buddhisten offensichtlich recht gut zusammen. Das Kastendenken kommt ja von den Hinduisten und Musik ist vielerweil eine Art von den oder buddhistisch geprägt.
Beides, also auch
von Hinduisten. Gibt es hier überhaupt nie Spannungen, Differenzen, Mehrwertbestrebungen und heute auch, wie sich das die Politik beeinflusst? Das gibt es eine bevorzugte Religionsweise oder ist das ganz?
Das sind ja beide sehr alte Religionen und es gab Spannungen im Mittelalter, also vom 8. bis 11. Jahrhundert. Es gibt es fast keine Aufzeichnungen, weil da offenbar Kriege passierten. Also es gibt keine Geschichtsschreibung da für diese Zeit. Und wir tippen darauf, dass da Kriege liefen, also möglicherweise zwischen diesen beiden Religionsgruppen. Es wurde in Nepal auch einmal von einem, das Kathmandu-Tal auch von einem muslimischen Eroberer verwüstet. Das passierte auch in der Zeit. Also das kann man nicht mehr rekonstruieren. Aber seitdem gab es keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen diesen Religionen, die sich eher angepasst haben, weil beide vom sogenannten Tantra dominiert werden. Also das ist eine ostindische Praktik, eine Ritualpraktik, die in beide Religionen durchdringt.
Und also eine Art Staatsreligion, wie wird das immer bei uns
haben? Während der König war ja nun Hindu und selbst ein Hindu-Gott im Verständnis der Bevölkerung, nämlich Vishnu, der Erhalter. Und damals hieß Nepal das hinduistische Königreich. Ne? Aber das ist nicht wahr, weil es gibt ja sehr viele Buddhisten auch in dem Land, die das natürlich nicht gut fanden. Was Nepal nun aus politischen Gründen unterdrückt, sind die tibetischen die Exil-Tibeter im eigenen Land. Die werden regelmäßig von der Polizei verprügelt. Und also jetzt bei den Aufständen in Lhasa, weil man natürlich nicht China herausfordern möchte, diesen mächtigen Nachbarn. Und China also aktiv darauf dringt, dass diese Exil-Tibeter in Schach gehalten werden. Dabei sind es nur so wenige Menschen und die haben eine so schreckliche Zeit hinter sich. Sie sind einfach sehr strebsam und einige von denen haben es zu Wohlstand gebracht durch den Antiquitätenhandel und Teppich. Sie haben die Teppichindustrie aufgebaut und sowas. Also die werden reichlich mit Neid auch bedacht. Ne? Aber der Neid ist der Auslöser, nicht die Religion. Und natürlich es gibt einen Vorort von Kathmandu, wo sich diese ganzen buddhistischen Bergvölker sammeln, die dort ins Kathmandu-Tal ziehen. Das ist Bauda, unglaublich sehenswert. Und dort werden natürlich Regierungsdelegationen aus dem Ausland nie hingeführt. Obgleich es absolut sehenswert ist, ne, Bauda. Aber die Regierung möchte eben dieses Bild wahren, dass es nun ein Hindu-Land ist und kein buddhistisches Land. Aber das sind eher oberflächliche Dinge. Also es ist kriegerische Auseinandersetzungen, also gibt es nicht. Zwischen diesen Gruppen. Ich meine, wir hatten Bürgerkrieg, das war eine ganz andere Sache. Das waren nur politische Dinge, die von den Parteien angezettelt wurden.
Ich hätte eine Frage, weil Sie auch die 1. Mai Parade und Prozession angesprochen haben hier in Linz. Kann man sagen, historisch gesehen, gab es in Europa, in Mitteleuropa, ähnliche Traditionen, wo die Stadt als Partitur verwendet?
Ja, gibt es immer noch. Ist Basler Fasnacht. Haben Sie das mal erlebt?
Ja, einmal.
Ja.
Erschreckend. Also, ist eher das, was wir... Also ich habe es als Kind erlebt und war eher abgeschreckt und angezogen. Aber das ist natürlich auch immer die Frage.
Ja.
Wie kann man...
Ich meine, ich komme aus Lübeck, also ich bin in Lübeck geboren, ja. Allerdings nicht in der Innenstadt, sondern auf einer kleinen Flussinsel. Aber Lübeck, hat ja immer noch Straßennamen, die nach bestimmten Berufsständen und so weiter benannt sind. Die Glockengießerstraße, die Fleischhauerstraße und so weiter. Und da gab es natürlich die Stadtpfeifer und so weiter, die also zu den verschiedenen Stunden fließen und so. Es gibt also gewisse Parallelen zu dem, was in Bagdad immer noch heute da ist. Ne? Aber natürlich kann man sowas nicht wiederbeleben. Wir haben ja eine so lange Geschichte, ist darüber hinweggegangen.
Mich hat das sehr interessiert, weil gestern bei unserem Gespräch haben Sie erzählt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner früh morgens durch die Stadt gehen und die Stadt auch noch einmal oder gehen können und die Stadt so empfinden und beziehungsweise das Mandala im Kopf haben. Und
ja, das machen sie. Die Frauen gehen jeden Morgen durch die Stadt und legen Opfergaben an den Schrein. Also entweder an dem Schrein vor ihrem Haus. Erstmal gibt es vor jedem Haus einen Stein im Straßenpflaster, der den Gott Kumar darstellt. Und dort werden Blüten abgelegt. Die Buddhisten gehen dann gleich zum nächsten Ort, um die Ecke, zum nächsten buddhistischen Tempel, legen dort Opfergaben ab, hören sich eventuell buddhistische Legenden an, die dort von einem Geschichtenerzähler erzählt werden, der in einem kleinen Pavillon sitzt und diese Geschichten einen Monat lang jeden Morgen erzählt, stundenlang. Oder sie gehen zu den Hindu-Tempeln. Und in Bagdad ist einfach jeder zweite Tag irgendein Stadtfest, irgendein Ritual oder eine Prozession. Es ist dauernd passiert was. Ne? Das ist also noch wirklich lebendig.
Ja, man kann natürlich sagen, dass in der säkularisierten europäischen Gesellschaft das gar nicht mehr möglich ist. Weil, also welche Götter werden verehrt? Wo gibt es die rituellen Stätten, die im Stadtraum natürlich gegeben sind? Wir haben ja jetzt die Turmbläser auch in Linz, die ja auch wieder Traditionelles zum Schwingen bringen. Aber dennoch ist es so, dass wir natürlich nicht mit diesem Wissen und auch nicht mit der Eingebundenheit in die Religion.
Wir haben auch ein ganz anderes Bewusstsein, ne? Also die Neva leben, die alten Leute leben noch in einem magischen Bewusstsein und das ist uns völlig entschwunden. Das ist dahin, ne? Das können wir nicht einfach wieder umkehren. Vielleicht ist es möglich, wenn wir jetzt diese Prozession sehen, vielleicht kann man sie in einen anderen Sinnzusammenhang stellen, ne? Das sah ja aus als wie ein Museum teilweise. Das war ganz erschreckend. Also dieses starre militaristische, besonders bei den Frauen, ne? Es ist so furchtbar, wenn man das sieht von außen, ne? Ich will mich nicht lustig machen darüber, aber es hat mich auch erschreckt, ne? Aber vielleicht kann man solche Prozessionen einbinden. Zum Beispiel, ich meine, wenn man zurückgeht an Orte aus dem Dritten Reich, Orte des Erinnerns, ne? Wenn man Gruppen dorthin schickt und ihnen auch das klar macht, dass es jetzt wichtig ist, solche Orte zu erinnern oder dass Geschichte einfach lebendig wird. Also jetzt nicht Religion wiederbeleben, sondern Geschichte, die Stadtgeschichte wieder ins Bewusstsein rufen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Und denn nur Selbstdarstellung, das läuft sich tot. Das reicht nicht. Ne? Es muss irgendein Sinn da sein, der in einer Stadt wie dieser natürlich auch. Das ist jetzt, ich komme ja von außen und habe Linz erst ein paar Stunden kennengelernt und deswegen steht es mir eigentlich nicht an, sowas vorzuschlagen. Aber vielleicht haben Sie, ja, Sie haben doch sicher bessere Ideen, wie man sowas aktualisieren könnte. Ne?
Ja, ich denke, genau an dem Punkt setzt unsere Parade an, dass wir also dazu beitragen wollen, dass der öffentliche Raum wieder wahrgenommen wird in seiner akustischen Dimension. Mhm. Wie es unser Konzept ist. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen. Wenn ich denke, also jetzt an die Solar City am 1. Mai, am Nachmittag, ich war ganz perplex, dass also bei diesem Maibaumfest, das dort die öffentliche Kulturinitiative veranstaltet, keine Live-Musik aufgetreten ist aus dem Stadtteil.
Und wir stehen, wenn ich das einfügen darf kurz, wir als Musiker, als wir durch diese Wohnwüste zuerst gingen, wo überhaupt kein Mensch war, und plötzlich kamen sie heraus, guckten aus den Fenstern und man sah überall glückliche Gesichter. Also die Reaktion war einfach ja. Freude, ne? Das war sehr schön.
Speziell dann auch bei dieser Wanderung rund um den See,
ja.
Wo sich die verschiedenen Musiken praktisch dann getroffen haben und ineinander übergegangen sind oder auch miteinander gespielt haben, ganz speziell auf dem Steg, oder dieses Zusammenbild auf dem Steg, da hat der Stadtteil endlich einmal anders geklungen. Ich hoffe, wir haben da beigetragen zu ein bisschen mehr Wahrnehmung im Stadtteil, dass da irgendwas ist, das man sich zurückholen muss. Also das oder zurückholen kann. Und dass man
Ja, oder die Vorschriften, die das verhindern. Ne? Das hat sich ja einige Mühe gekostet, sowas überhaupt möglich zu machen, was jetzt Administration und Erlaubnisse und so weiter betrifft. In Magdeburg geht man auf die Straße und fängt an zu spielen. Ne? Also da kommt nicht die Polizei und verbietet das oder verlangt Pässe oder... Es stört, oder?
Es stört. Ja. Also eine Störung, obwohl da oben jede Woche einmal ein Feuerwerk abgebrannt wird, einfach ohne Genehmigung.
So wie gestern zum Beispiel, also hier unten auch, aber für den Operaner.
Es war nicht möglich, das durchzubringen, dass wir diesen Umgang der verschiedenen Musiken mit einem akustischen Feuerwerk abschließen. Also man sieht daran, wie umkämpft. Das ist durchaus eine Frage der Hegemonie, wer bestimmt.
Nee, also es wird so wahrgenommen, dass die göttliche Kraft durch diese Löcher sich fortsetzt. Das gibt es nur in Nepal, nicht in Indien. Also lineare Progression von göttlicher Energie ist das. Und in beide Richtungen. Ne? Also soweit diese Löcher da vorhanden sind in den Wänden, irgendwann endet das, dann geht es nicht weiter. Und natürlich, niemand möchte gerne dieser Kraft im Wege sein. Ne? Das ist nicht sichtbar, was man sieht, sind wirklich nur diese Löcher. Ne? Aber im Bewusstsein der Leute ist das eine Flugschneise der Musikgötter oder anderer Götter, ne? Die man nicht verstellen darf. Und wenn man ein neues Haus baut, wird das ausgespart, dass das weiter besteht. Ne?
Und diese Linien sind bekannt praktisch oder die werden praktisch weiterverfolgt. Ist das noch geografischen, also noch Nord-Süd-Richtung oder?
Nicht Nord-Süd, also es war ja ziemlich bunt das Bild, es geht so in alle möglichen Richtungen. Je nachdem, wie der Schrein angelegt ist, durch den diese Schneise geht. Ne?
Hängt es mit der Sonne oder mit...
Das konnten wir nicht herausfinden. Es geht in alle Richtungen. Aber ist es so, dass die Flugschneise des Musikgottes, Nazareo, und des Fehlergottes, dass sie sich überschneiden um 90 Grad. Die treffen sich in dem Hauptschrein um 90 Grad. Also das ist konstant.
So, danke. Gell?
Ja.
Danke.
Gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen, dass wir den heutigen Kepler-Solo beenden. Ich möchte Sie alle noch einmal ganz, ganz herzlich einladen, heute um 15 Uhr an der Parade teilzunehmen. Treffpunkt ist Petrinum und dann geht es rauf auf den Pöstlingberg. Hm. Sie sind heute auch dabei mit
ja.
Ihrer Gruppe. Wie viele Leute sind bei der Meisterkommune?
Es waren ursprünglich 8 und einer ist leider wegen einer Lungenentzündung in Nepal geblieben.
Und Sie spielen mit uns?
Ich spiele mit, ja.
Okay. Also die einmalige Gelegenheit, den Herrn Wegner auch beim Spielen in seiner Gruppe zu begleiten. Vielen Dank, Herr Wegner, für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag.
Danke fürs Zuhören.
Kommen.
Jetzt aber an die Sonne.
Ich möchte noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen und die nächsten 2 Veranstaltungen im Kepler-Salon ankündigen. Nächste Veranstaltung ist schon morgen am Abend. Und zwar geht es um die Frage Kommunikation, also Hauptthema Kommunikation, Fragezeichen, besser als nichts, nachhaltig gut, Gedanken zur digitalen Spaltung zwischen Nord und Süd. Morgen um 19.30 Uhr hier. Zu Gast ist Dieter Klump von der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung. Gastgeber ist morgen Martin Heller. Und die nächste Veranstaltung ist dann am Mittwoch, den 6. Mai, wiederum um 19.30 Uhr, zur Frage, allgemeinen Frage der Wahrnehmung und konkret das Nutzlose als relevante Kategorie. Was geschieht mit uns, wenn wir nichts leisten? Also auch die gute Frage, was ist Leistung? Und zu Gast ist Andrea Bold von der und Robert Pfaller von der Anton Bruckner Privatuniversität hier in Linz und Alexander Wilhelm wird der Gastgeber sein. Zu guter Letzt wollte ich Sie noch auf die Webseite hinweisen, www.kepler-salon.at, wo Sie auch das laufende Programm immer abrufen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen, ereignisreichen und paradevollen Sonntag. Danke fürs Kommen. Ja. Danke.